Hallo und herzlich willkommen zu Tagesanbruch, die Diskussion für das Wochenende vom 23. März 2024. Mein Name ist Alexandra Schaller und ich moderiere dieses Format. Diesmal beschäftigen wir uns mit dem Vorschlag für ein neues Rentenpaket in Deutschland. Die gesetzliche Rente ist für den überwiegenden Teil der Bevölkerung das Haupteinkommen im Alter und ihre Altersversicherung. Um die Rente für zukünftige Generationen zu sichern, hat die Regierung nun ein neues Paket vorgestellt. Doch wie sehen die neuen Pläne der Bundesregierung aus? Können diese auf lange Sicht funktionieren? Und sinkt damit auch die Altersarmut? Für die Diskussion begrüße ich zum einen unsere Finanzredakteurin und Rentenexpertin bei T-Online, Christine Holthoff.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Und zum anderen unseren Wirtschaftschef bei T-Online, Florian Schmidt.
Hallo Alexandra, freue mich hier zu sein.
21 Millionen Rentnerinnen und Rentner bekommen ab dem 1. Juli knapp 5% mehr Rente. Das hat das Bundessozialministerium bekannt gegeben. Die Renten steigen in den alten und neuen Bundesländern erstmals gleichermaßen. Damit rückt die dritte spürbare Rentenerhöhung in Folge seit 2022 weiter in den Fokus. Wie wird denn dieses Rentenplus finanziert?
Die Rentenhöhe ist ja an die Bruttolöhne gekoppelt. Also kurz gesagt, wenn die Bruttolöhne steigen, steigen auch die Renten. Und da sich die Löhne eben so gut entwickelt haben, steigen auch die Renten entsprechend stärker. Es gibt allerdings noch einen sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor, der das Ganze dämpft. Also wenn die Zahl der Rentner stärker steigt als die der Beitragszahler, dann dämpft dieser Nachhaltigkeitsfaktor das Rentenplus. Also wenn man allein die Löhne betrachten würde, müssten die Renten eigentlich noch stärker steigen.
Das liegt auch daran, dass wir im vergangenen Jahr eine sehr hohe Inflation hatten und diese wiederum zu entsprechend höheren Lohnabschlüssen geführt haben. Wir merken ja jetzt gerade auch, dass viele Arbeitnehmer und Gewerkschaften für mehr Geld streiken. Das hat es erstens in den vergangenen Jahren dann auch gegeben, auch letztes Jahr. Und weil eben die Preissteigerungen insgesamt zu hoch waren, konnten die Gewerkschaften da auch ein höheres Lohnplus raushandeln. Und das schlägt sich jetzt in dieser auch hohen Rentenanpassung dann nieder.
Wenn die Rente jetzt immer weiter steigt, für wen kommen denn dann die Kosten auf?
Ja, wir haben ja ein sogenanntes Umlagesystem. Das heißt, die Arbeitnehmer zahlen die Renten der aktuellen Rentner. Also das Geld geht sozusagen an der einen Seite rein und direkt wieder raus. Es ist aber schon heute so, dass das nicht ausreicht. Also wir müssen schon jetzt, ich glaube zuletzt waren es gut 110 Milliarden Euro an Steuerzuschüssen eben dazugeben, sonst wären wir da jetzt schon im Minus.
Neben der Rentenerhöhung wurde vor knapp 2 Wochen ein neues Rentenpaket auf den Weg gebracht. Wie sieht denn dieses neue Rentenpaket aus?
Das, was die Bundesregierung jetzt vorgestellt hat, ist das sogenannte Rentenpaket 2. Zwei deshalb, weil es auch schon ein erstes gab und es wird wahrscheinlich auch noch ein drittes dann geben, diese Legislaturperiode. Dieses zweite stand jetzt für lange Zeit stark im Fokus und auch in der politischen Diskussion, weil es eine wirklich große und grundlegende Reform ist und eine Wende einläutet oder einläuten soll zumindest in der Rentenversicherung. Kurz gesagt geht das Rentenpaket 2 so. Die Renten werden auf einer Höhe des Rentenniveaus von 48% langfristig stabilisiert. Das ist vor allem ein Wunsch und Anliegen der SPD und des Sozialministers Hubertus Heil gewesen, der sagt, er möchte, dass die Menschen auch zukünftig sich darauf verlassen können, 48% des durchschnittlichen Lohns als Rente zu beziehen. Der zweite Punkt darin ist, dass man dieses Niveau, wenn jetzt eben immer mehr ältere Menschen eines Tages eine Rente beziehen, weil eben Vertreter der Babyboomer-Generation, der sogenannten, jetzt verstärkt in Rente gehen, dass man dafür dann auch höhere Beitragssätze der Arbeitnehmer nicht mehr ausschließen kann. Das heißt also, bislang hat man gesagt, man möchte auch die nicht weiter anheben. Die sind derzeit bei
18,6%.
Bei 18,6%. Vielen Dank, Christine. Und die werden künftig dann ansteigen müssen, wenn man eben dieses höhere Rentenniveau oder dieses hohe Rentenniveau dann auch eben halten will und zugleich nicht, denn das schließt die Ampelregierung aus, auch per Koalitionsvertrag schon festgelegt, noch das Renteneintrittsalter anheben will. Deswegen werden die Rentenbeiträge also perspektivisch steigen auf, jetzt so errechnet, bis 2035 2,3% Beitragssatz von derzeit eben besagten rund 18% des Bruttolohns. Und damit das wiederum nicht noch weiter ausartet, damit eben nicht die Arbeitnehmer künftig noch mehr ihres Bruttos quasi an die Rentenkasse überweisen müssen für das Umlagesystem, hat sich die Ampelregierung einen dritten Punkt ausgedacht, und das ist das sogenannte Generationenkapital.
Okay, da gleich die Nachfrage. Was ist denn das Generationenkapital?
Das Generationenkapital ist eine große Summe Geld, die die Ampelregierung künftig über eine Stiftung am Kapitalmarkt anlegen möchte. Das bedeutet, sie macht jetzt mit 12 Milliarden dieses Jahr, legt sie los. In den nächsten Jahren sollen noch weitere Milliarden dazu sich reinfließen in dieses Generationenkapital. Und die Idee ist, dass man das so bis zu 10 Jahre erst einmal liegen lässt. Sehr breit gestreute Fonds, und die Erträge aus diesen Fonds, aus diesem Aktienanlage sollen dann zurückfließen in die Rentenversicherung, sodass dann eben die Beitragssätze möglichst sogar gedämpft werden können, zumindest der Anstieg nicht noch größer ausfällt.
Wenn man jetzt die Rentenbeiträge in Aktien anlegt, besteht da nicht auch die Gefahr, dass das Geld ja an Wert verliert?
Da müssen wir, glaube ich, ganz kurz differenzieren, denn das ist ein Eindruck, der jetzt häufig genug entstanden ist, dass es um Rentenbeiträge ginge, die am Aktienmarkt angelegt werden. Das ist ausdrücklich nicht der Fall. Das wäre die ursprüngliche Idee gewesen, die vor allem die FDP hatte mit der sogenannten Aktienrente, dass man sagt, dein und mein Arbeitnehmerbeitrag für die Rentenversicherung wird in Teilen oder sogar gänzlich, das könnte man ja sogar auch überlegen, das wäre dann ganz radikal, am Aktienmarkt investiert. Das passiert aber ausdrücklich nicht, sondern es wird eben ein Darlehen jetzt aufgenommen. Es gibt einen Zuschuss vom Bund in eben ein solches Generationenkapital. Mit den Rentenbeiträgen wird 0,0 an der Börse gezockt, wie es manche einer jetzt vielleicht auch darstellt. Ganz im Gegenteil, dieses Generationenkapital ist gänzlich losgelöst von den Beiträgen.
Okay, also man kann keine Verluste damit machen, so wie ich es jetzt gerade rausgehört habe.
Zumindest wird es nicht so sein, dass eben Beiträge unsererseits als Arbeitnehmer da in irgendeiner Form dann verlustieren. Das ist nicht der Fall, nein.
Was natürlich vielleicht spannend dann ist, also Sie planen ja ungefähr mit 5% Rendite. Sie wollen also jedes Jahr, wenn es dann einmal angewachsen ist auf bis zu 200 Milliarden, jedes Jahr 10 Milliarden rausnehmen. Aber das Problem ist ja, dass es ja eben kreditfinanziert ist und da auf der anderen Seite Zinsen anfallen. Deshalb muss man natürlich gucken, ob da diese 5% Rendite überhaupt klappen.
Da jetzt die Nachfrage, wie bewertet ihr denn überhaupt dieses ganze neue Rentenpaket?
Ja, also es gibt ein Hauptproblem, würde ich sagen, und das ist, dass die Jüngeren eigentlich die komplette Last tragen. Und mit Jüngere meine ich jetzt nicht Jugendliche, sind tatsächlich auch Leute, die bis zu 60 Jahre alt sind, die eben jetzt noch Arbeitnehmer sind, die auch noch Beiträge zahlen. Und deren Beiträge können eben sehr hoch steigen. Auch ihnen wird jetzt versprochen, das Rentenniveau bleibt auch für euch bei 48%. Aber was eben nicht gesagt wird, ist, dass ihr dafür für das gleiche Rentenniveau, was jetzige Rentner haben, viel mehr Geld einzahlen müssen über die ganzen Jahre. Und zusätzlich, das Generationenkapital hat einfach zu wenig Wumms.
Würde ich auch so sehen, tatsächlich. Also das Generationenkapital müsste deutlich größer sein, damit da auch wirklich dann Erträge aus dieser Aktienanlage quasi herausfließen, die wirklich erklecklich genug sind, um auch jenseits des Dämpfens von Beitragssätzen womöglich auch den Steuerzuschuss, den wir auch noch haben, neben dem Umlagesystem, dass man den noch senken könnte. Insofern sehe ich das ganz ähnlich wie du, Christine. Da ist nicht der ganz große Wurf gelungen. Aber, und da würde ich schon noch mal einen kurz gegenhalten, das Generationenkapital für sich genommen ist schon mal ein guter und richtiger Schritt, auch wenn er eben nicht groß genug ist, nicht weit genug geht. Immerhin ist das jetzt wirklich der Start in eine Kapitalmarkt, nicht ganz gedeckte wohl, aber geführte Rentenversicherung. Und das, glaube ich, brauchen wir. Das haben andere Länder schon längst. Insofern ist es gut, dass wir damit jetzt zumindest einmal beginnen.
Du hast gerade gesagt, es braucht mehr Wumms. Habt ihr da denn auch Zahlen, was da besser funktionieren würde als der aktuelle Vorschlag von der Bundesregierung?
Ja, also tatsächlich wäre da das ursprüngliche Modell der FDP, also die Aktienrente, wahrscheinlich besser gewesen, wo man eben einen Teil der Rentenbeiträge, so wie es zum Beispiel Schweden macht, schon seit Anfang der Nullerjahre, ertragreicher gewesen. Es gibt da auch Berechnungen zu. Also jetzt versucht ja die Bundesregierung 12 Milliarden über Kredite zusammenzukriegen. Wenn man jetzt sagen würde, also in Schweden ist es so, die haben auch 18,5% Rentenbeiträge, 16% davon gehen wie bei uns in das Umlagesystem und 2,5% werden dann verpflichtend am Aktienmarkt angelegt. Und wenn wir auch 2,5% so anlegen würden, dann kämen wir auf knapp das Dreifache.
Dann wollte ich euch nochmal fragen, ob es vielleicht noch alternative Reformvorschläge gibt.
Ja, ich glaube, Florian hat es vorhin schon einmal kurz angerissen. Man könnte natürlich auch an der Stellschraube Renteneintrittsalter drehen. Das haben auch zum Beispiel die Wirtschaftsweisen in ihrem Jahresgutachten sich einmal genauer angeschaut und auch berechnet, dass es eigentlich recht moderat steigen würde. Also es geistert ja immer so die Zahl von Rente mit 70 durch die Medien. Und das wäre eigentlich aber erst 2090 der Fall. Also betrifft aktuell eigentlich niemanden.
Gerade steigt ja auch noch das Renteneintrittsalter von 65 auf 67. Also 67 steht ja aktuell noch gar nicht. Wie steht ihr denn dazu? Denkt ihr, dass es denn dieses Renteneintrittsalter, dass man mit 67, da ist ja häufig auch die Frage, kann man da überhaupt noch mit arbeiten? Wie steht ihr denn dazu?
Also dazu muss man, glaube ich, zuerst einmal jenseits unserer eigenen Meinung, zu der ich gerne gleich noch komme, vorwegschicken, dass das ein politisch sehr waghalsiges Unterfangen ist, das Renteneintrittsalter anzuheben, und deswegen wird das auch in der Regel nicht gemacht. Deswegen hat es auch nicht zuletzt Hubertus Heil, unser Sozialminister, ausgeschlossen. Man macht sich damit nicht gerade beliebt. Mit einem höheren Renteneintrittsalter lässt sich kein Wahlkampf machen und schon gar keine Wahl gewinnen, weil es wirklich jeden betrifft und auch jeder sofort versteht. Bei Beitragssätzen, Rentenniveau merken wir auch jetzt ja hier schon in der Diskussion, kann es manchmal etwas komplexer werden, und da blickt nicht jeder automatisch dann durch, und das ist auch gar nicht schlimm. Allerdings Renteneintrittsalter ist etwas so Konkretes, und wenn man da sagt, das wollen wir anheben, das ist kaum opportun politisch. Entsprechend wundert es mich nicht, dass da kaum einer richtig rangehen will, auch wenn man, und jetzt kommen wir zu meiner persönlichen Haltung dazu, das durchaus machen müsste. Zumindest denke ich, dass man eine Flexibilisierung des Renteneintrittsalters machen müsste. Insofern, als dass natürlich nicht jeder über 67 hinaus arbeiten kann. Da ist ganz häufig immer vom fast schon sprichwörtlichen Dachdecker die Rede, der eben mit einem auf dem Balken oben steht und Gleichgewicht nicht mehr halten kann, der vielleicht auch einfach körperliche Probleme hat und solche Jobs, solche harten Berufe nicht mehr ausüben kann. Man müsste allerdings ja auch nicht sagen, jeder Beruf ist davon gleichermaßen betroffen, sondern es gibt vielleicht auch Jobs, in denen geht das und in anderen geht das nicht. Dass man das also entsprechend flexibilisiert über Berufsgruppen hinweg, Punkt 1. Punkt 2 denke ich, dass man es auch da nicht erstmal jetzt so fortschreiben und festschreiben sollte, wann in welchem Jahr müsste man jetzt folgendes Renteneintrittsalter erreicht haben. Man kann das zwar errechnen wohl, schlauer wäre es wahrscheinlich aber eher, dass man es koppelt an die durchschnittliche Lebenserwartung. Und dieser Vorschlag, glaube ich, ist dann schon eher auch vermittelbar, wenn man sagt, wir alle werden länger leben und medizinischer Fortschritt ermöglicht uns auch im hohen Alter noch ein gutes Leben mit Reisen, auch noch jenseits der 70. Dann könnte man auch, glaube ich, auch politisch argumentieren, okay, wer länger lebt, muss auch ein Stück weit länger arbeiten, und dann würde man das einfach daran koppeln und jeder könnte sich darauf einstellen, was eben seinen eigenen Jahrgang angeht, wann er wahrscheinlich dann halt aufhören müsste zu arbeiten.
Das hätte tatsächlich auch den charmanten Vorteil, dass man es in die Rentenformel reinschreiben könnte. Und da müsste man nicht mit jeder neuen Regierung wieder es neu aushandeln. Man bleibt es ein für alle Mal.
Genau.
Die Frage wäre jetzt, wenn man das Renteneintrittsalter immer weiter nach oben setzt oder zumindest auf diese 67 setzt, ob sich der Arbeitsmarkt und auch die Arbeitsbedingungen da nicht verändern müssten.
Da gebe ich dir recht, das müsste wahrscheinlich der Fall sein. Auch Arbeitgeber, auch Unternehmen müssen sich dann darauf einstellen, dass sie halt ältere Arbeitnehmer länger dann beschäftigen, gegebenenfalls auch auf sie zukommen und ihnen einen besseren Arbeitsalltag dann ermöglichen. Das ist am Ende auch eine Verpflichtung dann der Firmen. auch am Ende der Sozialpartner. Das müssen Gewerkschaften und Arbeitgeber dann auch gemeinsam mit aushandeln. Da ist alles möglich und alles denkbar. Aber fest steht, denke ich auch, gerade angesichts der demografischen Lage, in der wir stecken und auch der wirtschaftlichen Situation, der wir ganz konkret jetzt in diesem Jahr gegenüberstehen, einer Rezession, einem möglicherweise weiteren Abschwung der Wirtschaft. Wir brauchen diese älteren Arbeitnehmer. Wir brauchen jede arbeitende und helfende Hand in diesem Land, auch nicht zuletzt um unseren Wohlstand zu erhalten. Wir werden sonst reinlaufen in einen Arbeitsmarkt, in dem immer weniger Menschen gleichbleibend, vielleicht aber auch ein bisschen mehr Arbeit noch als in der Vergangenheit bewältigen müssen. Und das wird irgendwann auch zu einem wirtschaftlichen Problem für uns alle.
Neben dem neuen Rentenpaket will die Bundesregierung auch die Riester-Rente grundlegend überarbeiten. Sie ist ja eine private, kapitalgedeckte Form der Altersvorsorge, die der Staat durch Zulagen und steuerliche Erleichterungen unterstützt. Wie würde denn eine reformierte Riester-Rente aussehen?
Ja, also vielleicht nochmal ganz grundsätzlich zum Rentensystem. Das steht ja auf drei Säulen. Das eine ist die gesetzliche Rente, dann gibt es die betriebliche Altersvorsorge und dann eben diese private Säule, wo dann auch die Riester-Rente zu finden ist. Und da hat man eben festgestellt, so gut funktioniert das alles gar nicht, wie wir uns das eigentlich gedacht haben. Also es ist zwar von den Zahlen her ein beliebtes Produkt, also es gibt ungefähr 16 Millionen Riester-Verträge, aber das große Problem ist, dass die halt sehr teuer sind, hohe Verwaltungsgebühren, hohe Abschlussgebühren haben und gleichzeitig die Renditen auch einerseits dadurch, aber auch dadurch, wie die Produkte ausgestaltet sind, sehr niedrig sind. Und deshalb hat man jetzt im letzten Sommer schon eine Fokusgruppe daran gesetzt, also eine Gruppe aus Experten, die sich mit dem Thema auseinandersetzt, die hat jetzt verschiedene Vorschläge erarbeitet und man rechnet jetzt damit, dass im Laufe dieses Jahres da eben noch ein weiterer Gesetzentwurf kommt.
Mhm. Und steht da irgendwie schon fest, in welche Richtung der gehen soll?
Also man kennt diese Vorschläge und das sind im Grunde zwei Dinge. Eines ist ein Altersvorsorgedepot, also da kommen auch wieder Aktien ins Spiel, die dann aber zusätzlich staatlich gefördert werden sollen. Also so wie im Prinzip beim jetzigen Riester-System auch. Das soll ein bisschen vereinfacht werden. Aber auch da soll der Staat eben Zulagen zahlen. Auch Steuervorteile sollen erhalten bleiben. Diese staatliche Förderung gibt es dann aber auch erst, wenn man dieses Altersvorsorgedepot bis zum Rentenalter durchzieht. Mhm. Wie gesagt, das sind alles nur Vorschläge. Was das Finanzministerium daraus macht, das müssen wir abwarten. Der zweite Punkt ist, dass es weiterhin auch Versicherungsprodukte geben soll, wie jetzt eben bei Riester. Der Unterschied zum aktuellen System ist, dass es keine hundertprozentige Beitragsgarantie mehr geben soll. Das bedeutet, jetzt sind die Versicherer dazu angehalten, also 100% der, zumindest das, was ich anspare, was ich selber einzahle, wieder auszuzahlen. Und das ist ein Problem, weil man dann nur sehr wenig risikoreich anlegen kann und dadurch die Renditen eben sinken. Und wenn es diese hundertprozentige Beitragsgarantie nicht gibt, erhöht sich halt die Chance, dass da am Ende auch mehr Erträge rauskommen.
Mit diesem neuen Vorschlag lohnt es sich dann eher für die meisten Menschen in eine private Rentenversicherung zu investieren?
Ja, also ich würde schon sagen, dass das in die richtige Richtung geht. Es wird auch zum Beispiel, also wenn ich jetzt schon einen Riester-Vertrag habe, dann soll ich mir auch überlegen können, ob ich eventuell ins neue System wechsle oder ich kann ihn auch einfach behalten. Also da muss ich jetzt keine Sorge haben, dass mir der komplett abhanden kommt. Man muss das im Einzelnen immer durchrechnen. Also es gibt, je nach persönlicher Situation, kriege ich wahrscheinlich höhere Zulagen. Wenn ich zum Beispiel wenig verdiene, aber viele Kinder habe, dann lohnt sich das wahrscheinlich eher. Ein sehr gut Verdiener profitiert wiederum eher von den Steuervorteilen. Und wenn ich so irgendwie im Durchschnitt bin, dann habe ich eigentlich zumindest im aktuellen System nicht so viel davon.
Würdest du auch als Finanzredakteurin empfehlen, dass man selbst auch sich nicht nur gesetzlich absichert, sondern auch privat in Zukunft?
Absolut. Also wenn ich den Lebensstandard halten will, dann muss ich auf jeden Fall auch privat vorsorgen und nicht nur eben auf die gesetzliche Rente setzen. Da habe ich auf jeden Fall eine Lücke. Also ich werde ja nicht das Gleiche an Rente rausbekommen, was ich verdiene.
Das wäre ja eigentlich dann mit diesen 48% die Hälfte von dem. Und das ist ja...
Tatsächlich nicht.
Nicht?
Also das ist wahrscheinlich so verbreitetes Missverständnis, was das Rentenniveau bedeutet. Also das Rentenniveau von 48% bedeutet nicht, dass ich am Ende 48% meines vorherigen Einkommens erhalte. Es ist einfach so ein theoretischer Wert. Also er bedeutet im Prinzip, wenn ich 45 Jahre immer exakt das Durchschnittseinkommen verdient habe und dann nach 45 Jahren auch in Rente gehe, bekomme ich 48% vom Durchschnittseinkommen des Jahres, in dem ich dann in Rente gehe. Also das wird für sehr wenige Leute exakt so zutreffen. Genau. Aber was das im Kern meint, ist, dass die Renten an die Löhne gekoppelt sind.
Aber vielleicht nochmal ganz kurz dazu in Ergänzung. Auch da sind wir uns heute in sehr vielen Punkten einig. Auch ich würde unterstreichen, dass man eben tatsächlich privat durchaus immer noch was vorsorgen sollte und auch da unbedingt daran denken sollte, Geld langfristig am Aktienmarkt anzulegen. Das, glaube ich, kann man so als einhellige Meinung aller Experten wiedergeben und auch sagen, langfristig heißt da mit einer mindestens von 10, eher besser noch 15 oder 20 Jahre Zeithorizont. Wenn man da sehr breit gestreut im Aktienmarkt eine größere oder auch nur eine kleinere Summe Geld am Aktienmarkt investiert, wird man damit immer einen positiven Ertrag haben und wahrscheinlich sogar einen so hohen Ertrag, dass ich am Ende mindestens die Inflation dabei raus habe. Bestenfalls aber noch weit darüber hinaus von bis zu 5 oder 6% pro Jahr Ertrag kann man damit rechnen. Und das bisschen Mathe kann dann, glaube ich, jeder noch aus der Grundschule oder aus der 5., 6. Klasse. Zinseszinseffekt wird dann eben immer automatisch noch mehr, weshalb es eben sehr, sehr sinnvoll ist, breit gestreut in Aktien auch zu investieren. Das geht beispielsweise mit sogenannten ETFs. Das ist eine Abkürzung, die hat der ein oder andere sicherlich auch schon einmal gehört. Dabei handelt es sich um sogenannte Indexfonds. Die sind deshalb besonders gut und beliebt, weil sie sehr günstig sind. Also es fallen kaum Gebühren an, wie etwa bei einem großen aktiv gemanagten Fonds, wo ein Fondsmanager sitzt und die einzelnen Aktien auswählt, die er in diesen Fonds reinpackt. Das macht ein Indexfonds nicht. Ein Indexfonds, ein ETF ist ein automatisierter Fonds, der beispielsweise einen Aktienindex wie den DAX abbildet. Oder wenn man noch breiter streuen will, und das wäre sinnvoll und ratsam, nimmt man beispielsweise einen ETF, der den MSCI World abbildet. Da sind die größten Aktien der großen Industrienationen drin. Ein weiterer ETF, den man sich anschauen kann, ist der sogenannte MSCI All Country World. Da sind dann tatsächlich Aktien nicht nur aus den Industriestaaten drin, sondern auch aus den Entwicklungsländern, den sogenannten Emerging Markets wie China. Und da hat man dann wirklich so ein ganzes Abbild der Weltwirtschaft und da kann man ganz gut davon ausgehen, dass die sich insgesamt dann ganz gut entwickeln über einen langen Zeithorizont von 15 bis 20 Jahren oder mehr.
Also es wäre schon eine nachhaltige Art und Weise, seine Rente aufzustocken.
Genau.
Hättest du sonst noch Vorschläge, wie man die gesetzliche Rente aufstocken kann?
Also das ist tatsächlich auch das, was ich persönlich mache. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und exakt so könnte man ja dann auch das Generationenkapital anlegen und sollte das auch. Also möglichst passiv, wie man das nennt, eben ohne Fondsmanager groß hin und her und auf Einzelaktien setzen. Und gerade diese Langfristigkeit der Rente spielt einem da halt in die Karten, weil wenn du über Jahrzehnte anlegst, wie Florian schon sagte, hast du da eigentlich laut allen wissenschaftlichen Studien und Modellierungen, die es dazu gibt, keinen Verlust und wahrscheinlich sogar ein sattes Plus.
Perfekt. Das Rentenpaket 2 soll die gesetzliche Rentenversicherung modernisieren, sodass sie auch für die jüngere Generation verlässlich bleibt. Und um sich zusätzlich noch abzusichern, kann man dann beispielsweise, wie es Florian gesagt hat, noch durch Aktien absichern, in ETFs investieren. Also es gibt wirklich eine Menge, wie man seine eigene Rente später sichern kann. Damit danke ich euch, Christine und Florian, für eure Einordnungen. Anmerkungen oder Fragen können Sie uns gerne schreiben an podcasts@t-online.de. Und wenn Sie es noch nicht getan haben, dann abonnieren Sie den Tagesanbruch-Podcast, um keine neue Folge unserer Diskussion am Wochenende zu verpassen. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ciao.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Tschüss.